den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Quo vadis America? Diese Frage war vielleicht noch nie so aktuell wie heute, aber auch vor 100 Jahren wurde sie schon gestellt. Bis zum Ersten Weltkrieg war es ein Grundpfeiler der US-Außenpolitik gewesen, sich aus europäischen Konflikten herauszuhalten. Präsident Wilson hatte durch seine Parteinahme für die Entente mit diesem Prinzip gebrochen. Aber auch 8 Jahre nach Kriegseintritt und mehr als 6 Jahre nach Kriegsende hatten die Institutionen in Washington nicht geklärt, ob das ein einmaliger Sonderfall gewesen sein sollte oder die USA ihre Interessen auf dem alten Kontinent zukünftig offensiver vertreten wollten. Dabei bestanden, wenn man der Wilhelmsburger Zeitung vom 2. Januar 1925 Glauben schenken darf, nicht nur konkurrierende Ansichten zwischen Präsident und Kongress, sondern auch Diskrepanzen zwischen politischen und wirtschaftlichen Interessen. Rosa Loy klärt uns auf.
Und Amerika? Die Stellung Amerikas zu den Ereignissen in Europa ist, seit Wilson aus Paris 1919 zurückgekehrt ist, immer eine etwas eigenartige gewesen. Wir sprechen hier nicht von den inneren Einstellungen der amerikanischen Politik, Finanz oder Wirtschaft, sondern lediglich von dem äußeren Verhältnis zu den Entwicklungen auf dem Kontinent. Das geht von der Tatsache aus, dass zwar Wilson den Vertrag von Versailles unterschrieben hat, dieses Abkommen aber weder vom amerikanischen Senat noch vom Repräsentantenhaus angenommen worden ist, weil man es ablehnte, sich durch Eintritt in den Völkerbund und Annahme des mit dem Versailler Vertrag aufs innigste verbundenen Völkerbundstatus zu einer aktiven Außenpolitik zwingen zu lassen, die sich mit den europäischen Verhältnissen beschäftigen musste und die Bindungen von vielleicht größter Tragweite enthielt. Ganz andere Bindungen sind nun aber inzwischen eingetreten, die nun die offizielle und die inoffizielle Politik Amerikas Europa gegenüber in einem fast grotesken Zustand hineingebracht haben. Amerika ist besonders stolz darauf, dass ein Bürger dieses Landes, Dawes, im vergangenen Jahre eigentlich die Neuordnung der unheilbar verfahrenen Zustände in Europa, des Zwistes über die Reparationsfrage herbeigeführt hat. An diese zunächst theoretische Neuordnung knöpften sich dann jene fast täglich stärker werdenden Fäden finanzieller Art, die Reparationsanleihe und sehr erhebliche Privatkredite und wirtschaftliche Bindungen, die nun durch die jüngsten Entschlüsse der Botschafterkonferenz in Paris durcheinandergebracht, verwirrt und fast bis zum Zerreißen gespannt werden. Offiziell tut also Amerika nichts, weil ja formell die Streitfrage darum geht, ob Deutschland die Bestimmungen, und zwar besonders die militärischen Bestimmungen des Versailler Vertrages ausgeführt hat, was von uns und den Neutralen bejaht, von der Botschafterkonferenz verneint wird. Das interessiert Amerika offiziell nicht, weil ja die Washingtoner Regierung nicht Träger des Versailler Vertrages ist. Aber inoffiziell interessiert sie die jüngste Entwicklung naturgemäß sehr stark im Hinblick auf diese wirtschaftlich-finanziellen Bindungen, die zu einer starken Investierung amerikanischen Kapitals geführt haben und noch führen sollen. Soeben erst ist beispielsweise für Krupp eine Anleihe aufgelegt und stark überzeichnet worden. Gerade Krupp bildet aber bekanntlich in dem Bericht der Interalliierten Militärkontrollkommission einen besonders großen Stein des Anstoßes. Man versteht aus der Vergangenheit, warum. Amerika hat aber einen offiziell-inoffiziellen Hebel gerade Frankreich gegenüber in der Hand. Das ist die interalliierte Schuldenfrage. Ganz bezeichnend ist es, dass sich zurzeit wieder einmal die Meldungen drängen, die diese Frage behandeln, und dass Coolidge offiziell erklären lässt, er denke gar nicht dran, in der Frage Frankreich gegenüber irgendwelche Konzessionen zu machen. Offenbar aus dem Grunde nicht, weil England, oft genug ist es in London schon amtlich angedeutet worden, dann dieselben Konzessionen seitens Amerika für sich verlangen würde. Tausendmal aber hat gerade Frankreich erklärt, dass es an der Abtragung seiner Schulden an Amerika nur deswegen verhindert sei, weil Deutschland nicht zahle. Nun zahlt Deutschland dem Dawes-Plan gemäß. Aber Frankreich will immer noch nicht sein und Herriot hat sich derart weit vorgewagt, dass er als der Träger dieser jüngsten Politik erscheint, die zu einer schweren Gefährdung der Ergebnisse des Dawes-Plans führen muss. Denn nicht umsonst steht in dem Plan an der Spitze die Forderung, dass Deutschland seine wirtschaftliche und finanzielle Hoheit wieder erhalten soll. Und wenn man dazu noch die Tatsache heranzieht, dass von den Erträgnissen der Reparation laut Dawes Plan auch noch die Besatzungskosten abgezogen werden, ehe diese Erträgnisse nun wirklich produktiven Zwecken zugutekommen, so wird man von Amerika aus die Feststellung treffen können, dass die militärpolitischen Ausgaben Frankreichs die Abtragung der französischen Schuldenlast wieder einmal verhindern. Verhindern wenigstens nach französischer Angabe. Hat der Dawes-Plan und seine Forderung, die wirtschaftlich-finanzielle Hoheit Deutschlands wiederherzustellen, überhaupt einen Sinn, so musste das Ruhrgebiet geräumt werden. Darüber war man sich in London zwischen Staatsmännern und den Bankiers völlig einig. Hat diese Forderung ihren Sinn nicht verloren, so darf man jetzt ihre Erfüllung nicht abhängig machen wollen von rein militärpolitischen Voraussetzungen, für deren Beurteilung es Unparteiische nicht gibt. So verstößt der Beschluss der Botschafterkonferenz zur Nichträumung Kölns gegen den Geist und den Wortlaut des Dawes-Plans. Freilich ist es zweifelhaft, ob Amerika gewillt ist, sein Palladium, diesen Dawes-Plan, gegen den Willen der beiden Erstmächte Europas zur Durchführung zu bringen. Vielleicht aber, London bietet dafür ein Beispiel, müssen dafür jetzt wieder andere, inoffizielle, aber stärkere, nämlich finanziell-wirtschaftliche Kräfte, die weitere Entwicklung in die Hand nehmen.
Quo vadis, Amerika? Zurück zur Monroe-Doktrin? Wir erfahren es wahrscheinlich demnächst auf einem bestimmten sozialen Netzwerk. Der kotenden Harpie, wie Bodo Strauß sie nennt. Wann es mit auf den Tag genau weitergeht, erfahrt ihr hier, nämlich morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.